Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ja, mein Name ist Uwe Neumerker. Ich bin Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.
Vielen Dank, Uwe, dass du hier bist in der 65. Folge vom Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Denkmal ist gar nicht weit von der Konrad-Adenauer-Stiftung entfernt. Einmal quer durch den Tiergarten, dann steht man plötzlich da und es ist ja nicht zu übersehen. Und das war auch vor 25 Jahren, als der Bundestag beschlossen hat, im Juni 1999 diesen Entwurf des Architekten Eisenmann umzusetzen mit Tausenden von Stelen. Da war klar, dass es ein unübersehbares Denkmal werden wird. Und ich glaube auch im Namen Denkmal für die ermordeten Juden Europas, volkstümlich eher Holocaust-Mahnmal genannt, kommt das ja auch zum Ausdruck, dass es hier wirklich darum geht, den 6 Millionen ermordeten Juden Europas zu gedenken. Diese 2711 Stelen, die es dann geworden sind, statt der anfänglich 4000 geplanten, wofür stehen die eigentlich?
Der Architekt Peter Eisenmann hat sich mit dem herkömmlichen Begriff des Denkmals sehr radikal auseinandergesetzt. Es ist ein großes abstraktes Kunstwerk. Und dabei sollte es auch belassen sein. Es gibt keine Gebrauchsanweisung zur Interpretation dieses Denkmals. Es sind 2700 Stelen, Betonklötzer, vielleicht auch im besten Sinne Stolpersteine im Herzen Berlins. Aber eine eigentliche Bedeutung hat es in der Form nicht.
Eine Stipendiatin von uns hat sich das angeguckt und war total eingeschüchtert. Ist dieser Einschüchterungseffekt, ist der beabsichtigt?
Ich glaube, jeder nimmt dieses Denkmal auf seine oder ihre Weise wahr. Es ist ein Tag und Nacht frei zugängliches Gesamtkunstwerk. Die Menschen verhalten sich sehr unterschiedlich im Mahnmal und sie nehmen es auch sehr unterschiedlich wahr. Einschüchterung ist sicherlich nicht beabsichtigt, aber wenn das eine der Wirkungen ist, gehört das zur Wahrnehmung des Denkmals dazu.
Es gab ja zwei Architekturwettbewerbe. Und letztlich ist dieser Entwurf gewählt worden, auch von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Aus deiner Perspektive gab es auch Entwürfe, die dir persönlich interessant vorgekommen sind?
Im ersten Architekturwettbewerb in den frühen 90er Jahren gab es 600 Einreichungen. Das ganze Spektrum der modernen Architektur und Kunst hatte sich da ausgelebt. Dann hat Helmut Kohl den Siegerentwurf nicht gemocht. Und dann gab es einen zweiten Wettbewerb mit 20 eingeladenen Büros. Und natürlich gab es da sehr, sehr kluge Entwürfe, sehr künstlerisch ausgefeilte, sehr ungewöhnliche Entwürfe. Ich fand immer die Idee eines Busbahnhofs zu den historischen Städten des Grauens und der Verbrechen und des Gedenkens nicht uninteressant. Aber ich mache keinen Hehl daraus. Ich finde dieses Kunstwerk von Peter Eisenmann genial.
Was waren denn am Ende des Tages die Gründe, die den Ausschlag dafür gegeben haben, dass dieser Entwurf zum Zug gekommen ist?
Ja, das war, wie gesagt, ein Wettbewerb mit einer unabhängigen Jury. Die haben sich die Entwürfe angeguckt und haben dann ihre Voten abgegeben. Und offenbar hat Eisenmann die meisten erhalten.
Die Stiftung ist ja noch für weitere Denkmäler und Gedenkorte zuständig. Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas, sowie den Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie-Morde. Kann man dennoch sagen, dass der Hauptzweck eurer Stiftung immer noch das Holocaust-Mahnmal ist?
Das ist eine sehr diffizile Frage. Ich bin der Auffassung, dass der Holocaust, also die Vernichtung der europäischen Juden, der sogenannte Zivilisationsbruch, das zentrale Verbrechen des Nationalsozialismus ist. Aber schon im Bundestagsbeschluss, und das finde ich richtig, ist die Bundesrepublik Deutschland eine Selbstverpflichtung eingegangen, aller Opfer würdig zu gedenken. Ich fasse das mal in meine einfachen Worte. Es darf keine Opfer zweiter Klasse geben. Und da geht es nicht um absolute Zahlen oder Prozente, sondern wir sind in der Verantwortung, aller zu gedenken. Und insofern ist die Entscheidung für ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas eine richtige gewesen, aber hat natürlich zur Folge gehabt, dass andere Opfergruppen ihre eigenen Denkmäler eingefordert haben und zum Teil auch schon erhalten haben.
Eure Stiftung ist ja 5 Jahre vor der Eröffnung des Mahnmals gegründet worden, im Jahr 2000. Welche Rolle habt ihr bei der Entwicklung des Mahnmals gespielt?
Na, wir waren erstmal für den Bau zuständig und natürlich der Bundestag hatte auch einen unterirdischen Ort der Information beschlossen, also Information. durch Information Empathie mit den Opfern gewinnen können. Und das war unsere Hauptaufgabe. Damals habe ich als Historiker angefangen, die Inhalte der Dauerausstellung dort zu erstellen, zu erarbeiten.
Die Geschichte des Mahnmals geht aber noch weiter zurück, habe ich gelesen, und zwar sogar bis in das Jahr 1988, also vor dem Mauerfall. Da sah Berlin noch komplett anders aus. Gerade dieses Gebiet sah noch komplett anders aus. Und zwar hat Lea Roos als Opfer oder Betroffene des Holocaust, hatte diese Überlegung schon angestellt 1988. Wie hat sich eigentlich dieser Prozess der deutschen Einheit dann seit dem Mauerfall 89, den wir in diesem Jahr feiern, zum 35. Mal feiern. Wie hat sich eigentlich diese deutsche Einheitsdebatte darauf ausgewirkt, auf diesen Prozess? War das dadurch verzögert worden oder gab es neue Perspektiven auf das Thema?
Also die ursprüngliche Initiative kam ja aus nicht-jüdischen Kreisen. Also Lea Roos und Eberhard Jeckel sind ja keine Juden. Und sie haben gesagt, wir haben in Deutschland viele historische Orte, aber es gibt kein Denkmal, das die europäische Dimension des Holocaust würdigt. Ursprünglich hatten die als Standort die Topografie des Terrors vorgesehen, als sichtbares Bekenntnis zur Tat. Dann kam der Mauerfall und die Mauer wurde abgeräumt und der Todesstreifen, da wo jetzt das Holocaust-Mahnmal steht, war plötzlich Brache. Und dann haben sich der Senat von Berlin und der Bund auf diesen Standort geeinigt. Aber die Debatte um das Denkmal war natürlich eine sehr grundsätzliche Debatte auch im wiedervereinigten Deutschland über die Frage, wie gehen wir mit dieser Geschichte um? Wie würdigen wir die Opfer? Sowohl des Nationalsozialismus, aber es war ja auch die Debatte, wie gehen wir mit der SED-Diktatur um? Und ohne dass es die Debatte um das Holocaust-Mahnmal hätte dieses wiedervereinigte Deutschland diese grundsätzliche Debatte sicherlich nicht oder auf andere Weise geführt.
Jetzt ist das Denkmal oder Mahnmal ja sehr, sehr groß. Und es gab ja am Anfang der Debatte vor dem Bundestagbeschluss auch Stimmen, die sich dafür eingesetzt haben, dass das Mahnmal auch die Opfergruppen über die ermordeten Juden hinaus mit berücksichtigen soll, die Opfer der NS-Diktatur. Jetzt, so viele Jahrzehnte schon später, war das damals trotzdem eine richtige Entscheidung, dass man gesagt hat, nein, das wird tatsächlich ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas?
Ich möchte diese Entscheidung des Deutschen Bundestages natürlich nicht in Frage stellen, aber es war eine sehr grundsätzliche Debatte, ein Denkmal für alle oder ein Denkmal ausschließlich für die ermordeten Juden Europas. Der derzeitige Chef der Adenauer Stiftung hatte dann noch ins Gespräch gebracht, ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas und für alle anderen Opfer des Nationalsozialismus, um einerseits die Exzeptionalität des Holocaust herauszustellen, aber gleich zu sagen, alle Opfer werden gewürdigt. Man hat sich dann mit guten Gründen mehrheitlich und fraktionsübergreifend für ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas entschieden und, wie gesagt, später weitere Denkmäler folgen lassen.
Auf der Stiftungs-Homepage wird auch an den Beschluss erinnert und ausführlich daraus zitiert. Ich finde es zitierenswert, auch im Rahmen des Podcasts, weil der Zweck des Denkmals nochmal angesprochen wird. Ich zitiere, mit dem Denkmal wollen wir die ermordeten Opfer ehren, die Erinnerung an ein unvorstellbares Geschehen der deutschen Geschichte wachhalten, alle künftigen Generationen mahnen, die Menschenrechte nie wieder anzutasten, stets den demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen, die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz zu wahren und jeder Diktatur und Gewaltherrschaft zu widerstehen. 25 Jahre nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages sind Ihrer Meinung nach diese hier formulierten Erwartungen allesamt vollumfänglich erfüllt oder wie kann man das bewerten?
Also die Antwort auf die Frage ist natürlich eine bittere, muss man 25 Jahre danach sagen. Nun auch schon vor 25 Jahren hätte ein Denkmal das alles nicht leisten können. Inhaltlich, das ist ein Denkmal, kann zum Denken anregen. Aber das müssen die Menschen dann schon selbst tun. Aber noch bei der Eröffnung war es ja sehr umstritten, dann haben es die Menschen sehr angenommen, dieses Denkmal. Und wir hatten dann so eine Weile, ich sag mal ein Jahrzehnt, einer relativ konsensualen Erinnerungskultur, vieler Hoffnungen auch auf das, was da formuliert ist. Und jetzt leben wir doch in Zeiten, wo wir uns jeden einzelnen Begriff, der da genannt wird, genau anschauen müssen und genau befragen müssen und an vielen Stellen leider feststellen müssen, dass es hat sich jetzt radikal verändert.
In einer Pressemitteilung vom 18. Juni 2024 wird auf den Bundestagsbeschluss hingewiesen und ich fand da ein Zitat von dir sehr spannend. Ich zitiere, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas ist, allen Befürchtungen zum Trotz, kein Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit, sondern ein lebendiger Ort der Aufklärung und der Begegnung, der als solcher wahr und angenommen wird und als zentrales Denkmal des wiedervereinigten Deutschland an die Ermordung von 6 Millionen europäischen Jüdinnen und Juden erinnert und für die Gegenwart mahnt. Zugleich ging Deutschland damals die Selbstverpflichtung ein, aller Opfer des Nationalsozialismus würdig zu gedenken. Ich bin bei dieser Pressemitteilung über den Begriff Schlussstrich gestolpert. Wie kam es überhaupt dazu, dass es damals diese Befürchtung eines Schlussstriches gab? Das Denkmal oder so groß fällt es aus, dass eigentlich damit ja gar kein Schlussstrich vorstellbar ist.
Das ist einerseits richtig. Das Denkmal war ja schon eine Antwort auf die Befürchtung eines Schlussstriches in den 90er Jahren. Die Befürchtung der Nachbarn. Großdeutschland entsteht wieder und wir haken unsere Vergangenheit ab. Dann gab es die Befürchtung, mit der Errichtung und Eröffnung dieses Holocaust-Mahnmals hätten wir sozusagen unsere Schuldigkeit getan. Wir errichten ein Denkmal steht da in der Landschaft herum und jetzt können wir zur Tagesordnung übergehen, uns um andere Dinge kümmern. Aber genau das Gegenteil ist ja eingetreten. Die Menschen reiben sich an diesem Denkmal, sie kommen in den Ort der Information, erfahren etwas über die Opfer und es ist tatsächlich das geworden, was es werden sollte. Nicht nur ein symbolischer Ausdruck der Verantwortung gegenüber den Opfern, sondern tatsächlich auch immer ein Zeichen in die Gegenwart. Deswegen ist es zum Teil ja auch Ort von Demonstrationen geworden und ist derzeit seit einem Jahr leider mit Hamburger Gittern zugesperrt, weil eben es trotz allem ein hochpolitischer Ort ist und geblieben ist und bleiben wird.
Wie steht es denn heute, also aktuell 2024, um diese sogenannte Schlussstrichdebatte? Und welchen Anteil hat die Gedenkkultur, wo das Mahnmal ja auch ein sichtbarer Ausdruck ist?
Nun, es sind Kräfte am Werken und in den letzten Jahren erstarkt und auch lauter geworden, die ja nicht nur das als Denkmal der Schande bezeichnen oder den Nationalsozialismus als Vogelschiss in 1000 Jahren glorreicher deutscher Geschichte bezeichnen. Es ist auch eine Ermüdung ein bisschen eingetreten, was auch damit zu tun hat, dass natürlich die aktuelle Situation, die Gegenwart eine so komplizierte, komplexe und auch brenzliche geworden ist. Man konzentriert sich auf andere Dinge, aber dieses Verbrechen vor 80 Jahren, nächstes Jahr ist 80 Jahre Kriegsende, wird immer eine Mahnung bleiben und es bleibt im Gedächtnis nicht nur der Deutschen. Und Erinnerungskultur verändert sich ja auch rasant, auch was technische Möglichkeiten betrifft. Die junge Generation ist und allen Warnungen zum Trotz höchst interessiert, was das betrifft. Also wir erreichen viele junge Menschen. Also ich glaube, ein Schlussstrich wird auf absehbare Zeit nicht gezogen, aber hellseher bin ich nicht.
Du hattest schon gesagt, dass die Stiftung am Anfang als Bauherrin aufgetreten ist und heute beschreibt sie ihre Aufgabe sie ist für den Betrieb des Denkmals als Ort des Gedenkens, der Aufklärung und der Begegnung zuständig. Also drei doch relativ große Aufgaben. Welche Aufgaben treten besonders in eurer Arbeit hervor? Ist das gleichwertig oder gibt es da durchaus dann auch eine Abstufung, Hierarchisierung?
Ich würde das nicht hierarchisieren. Also das Gedenken ist erstmal eine Würdigung der Opfer, der 6 Millionen jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus ganz Europa. Aufklärung heißt, wir erzählen unseren Besucherinnen und Besuchern etwas über die Geschichte. Das ist wiederum dramatisch, wie wenig eigentlich die Menschen über das historische Geschehen wissen, auch aus Deutschland. Das Wissen um den Holocaust, das Wissen um die europäische Dimension, vor allem, das ist der Osten, im Osten hat der Holocaust stattgefunden, das ist relativ gering. Und Begegnung heißt natürlich auch, es kommen Menschen am und im Stehlenfeld zusammen, teilweise kommen die auch einfach ins Gespräch spontan. Begegnung auch mit Staatsgästen, Begegnung mit Schülergruppen und so weiter. Ich würde, wie gesagt, diese drei Begriffe sind gleichwertig.
Habt ihr zum Teil auch mit den Opfern selbst Projekte durchgeführt?
Natürlich, als das Denkmal vor 20 Jahren, also im Mai 2005 eröffnet wurde, da gab es noch viele Überlebende. Wir haben großes Video-Interview-Projekt mit Überlebenden gemacht, Zeit, also deren Erinnerungen als Bücher rausgegeben und sie dann zu der Buchpremiere eingeladen. Jetzt ist natürlich eine Zeit im Jahr 2024. Der älteste Überlebende, den ich kenne, ist mein Freund Walter Frankenstein. Der ist 100 gerade geworden. Ein anderer Überlebender ist gerade 98 geworden. Also das sind jetzt Jahrgänge, die einfach versterben. Und Es gibt trotzdem noch Überlebende, die damals Kinder oder Jugendliche waren. Aber wir machen Veranstaltungen mit den Schülerbegegnungen. Und das ist zumindest für die jungen Menschen, soweit ich das sehe, immer eine große Erfahrung.
Du hast es schon angesprochen, die Zeitzeugen werden immer weniger. Und man spricht ja auch deshalb von Zweitzeugen, also Menschen, die das eigentlich auch gar nicht mehr in eigener Anschauung erlebt haben. Wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus, dass es auf der einen Seite wenig Wissen gibt über diese Zeit, obwohl seit Jahrzehnten immer wieder von Schülergenerationen geklagt wird, wir machen nichts anderes mehr, als uns immer mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Aber wenn man dann nachhakt, dann merkt man wirklich, da ist nicht viel nachzubohren. Und jetzt fehlen halt die Zeitzeugen immer mehr. Wie beeinflusst das eure Arbeit? Habt ihr neue Formate, meinetwegen irgendwelche digitalen Formate, wo Dinge dann anders dargestellt werden?
Also da muss man mal auch ehrlich sein, die Begegnung mit Zeitzeugen war immer die Ausnahme, das Besondere. So alle 3 Monate hattest du dann mal so ein Zeitzeugengespräch mit Schülern oder auch fürs große Publikum. Die tägliche Arbeit war immer eine andere, deren Botschaft zu vermitteln, über historische Fakten aufzuklären. Ich sage mal, wir können den Schulunterricht nicht ersetzen, wir können ihn maximal ergänzen. Die Arbeit muss in den Schulen gemacht werden. Wir können etwas dazu bieten. Und natürlich denken wir darüber nach, die Zukunft der Erinnerung ohne die unmittelbare Zeitzeugenschaft. Das sind digitale Formate, das sind dann auch Lesungen. Aber letztlich bin ich ein Freund der ganz klassischen Herangehensweise. Mögen die jungen Menschen doch die Erinnerungen, die niedergeschriebenen Erinnerungen der Zeitzeugen lesen. Und da vielleicht eine ganz kurze Ergänzung. Es gibt ja den bundesweiten Vorlesetag immer am 3. Freitag im November. Und da haben wir durch Corona bedingt so ein Videoformat entwickelt und dann den Schulen angeboten, Klassensätze der Erinnerungsbände von Überlebenden, von Zeitzeugen bei uns abzufordern. In diesem Jahr ist ein Rekord gebrochen worden. Ich glaube, es waren 70 Schulen. 70 Klassen, die da diese Bücher eingefordert haben.
Toll. Ich habe heute noch mit einem Kollegen aus Budapest gesprochen über das Thema der ermordeten Juden Europas. Und er sagte, das ist ja auch nicht unbekannt, dass die Deutschen halt das gemacht haben, was in vielen anderen Ländern aber auch sozusagen eher in der Bevölkerung an Antisemitismus vorhanden war. Man ist nur nicht, selbst im faschistischen Italien ist man ja nicht so stark gegen die jüdische Glaubensgemeinschaft vorgegangen, und der Nationalsozialismus hat da sehr brutal in dieser Hinsicht auch in den besetzten Ländern in Europa während des Krieges gewirkt. Trotzdem ist einfach diese Schuld an der Vernichtung des europäischen Judentums ist ja auch in vielen anderen Ländern sozusagen da. Man hat also auch in diesen Ländern Pogrome oftmals, auch vor der NS-Diktatur sogar schon, im 19. und 20. Jahrhundert begangen, auch nach der NS-Diktatur noch jüdische Gemeinden vernichtet und Juden ermordet. Wie geht ihr damit um? Ich finde es so spannend, dass es halt nicht das Denkmal der durch den Nationalsozialismus ermordeten Juden heißt, sondern das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Und da in der Hinsicht ja auch schon andeutet, es gibt auch viele Juden in vielen europäischen Ländern, die durch viele Hände ermordet wurden. Wie geht ihr damit um, dass es eben auch in anderen Ländern, sagen wir mal, nationalsozialistische Parteien, rechtsextreme Kräfte gab und andere, die Juden ermorden wollten und das zum Teil auch getan haben, selbstständig, zum Teil aber auch in Unterstützung der nationalsozialistischen Mordkommandos?
Es ist ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas während des Zweiten Weltkrieges, während des Nationalsozialismus. Deutschland hat diesen Zweiten Weltkrieg vom Zaune gebrochen. Deutschland hat halb Europa besetzt, 39, 40, 41. Und die Besatzung, die deutsche Besatzung, ist erstmal ursächlich der Rahmen für den Holocaust. Aber allein personell hätten das die Deutschen gar nicht alleine hingekriegt, die deutschen Besatzer. Und es waren Deutsche. Nationalsozialismus ist immer auch so eine gewisse Entfernung eigentlich. Es waren deutsche Täter, aber kein Holocaust ohne einheimische Beteiligung. Und das gilt für alle besetzten Länder Europas, von Frankreich bis Estland, von selbst Norwegen, wenn auch weniger, sagen wir, von Belgien bis Griechenland. Die einheimische Bevölkerung hat, die nicht-jüdischen Zivilisten haben in vielen Ländern natürlich auch massiv gelitten, aber die Behörden haben an vielen Stellen die deutschen Pläne unterstützt und die deutschen Pläne wären ohne diese Beteiligung nicht umsetzbar gewesen. Das gilt auch für die von Bulgarien annektierten Gebiete Griechenlands und Jugoslawiens. Das ist ein gesamteuropäisches Phänomen. Schuld haben sie sozusagen alle auf sich geladen. Wir als Deutsche, als Verursacher, haben die besondere Verantwortung. Und uns war es damals wichtig, Lea Roos war es damals wichtig, eben zu sagen, es geht um eine europäische Dimension des Mordes von den Pyrenäen bis zum Kaukasus, vom Nordkap bis Kreta, sage ich mal. Und der Großteil der ermordeten Juden stammen eben aus der früheren Sowjetunion, muss man an der Stelle sagen, und Polen.
Würdest du denn sagen, dass diese Errichtung des Mahnmals als Mahnmal für die europäischen Juden schon der Beginn war, auch nach der Einigung, friedlichen Einigung des europäischen Kontinents, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, auch an einer gemeinsamen europäischen Gedenkkultur mitzuwirken? Und wenn man das so sehen kann, ist das dann auch eine Art europäisches Mahnmal inzwischen?
Es ist erstmal ein rein deutsches Mahnmal. Es ist ein deutsches Projekt gewesen, wie gesagt, von nicht-jüdischen Deutschen. Es ist erstmal unsere Verantwortung. Und wenn wir aber über dieses Mahnmal und vor allem die Ausstellung den Blick nach Europa richten und auch uns in diesem Land darüber verständigen, was wir damals verbrochen haben, wo wir überhaupt alles die Verbrechen durchgeführt haben, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Es wird, glaube ich, nie eine in der Form europäische Erinnerungskultur geben. Dafür sind die Länder, um die es geht, einfach auch zu unterschiedlich. Nach der Zeit im Grenzstand waren es 27 Länder, die von Deutschland besetzt waren. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Wir Deutschen neigen immer dazu, uns als Erinnerungsweltmeister wahrzunehmen. Aber ich glaube, viel wichtiger an der Stelle ist, dass wir den anderen Ländern zuhören, wie sie erinnern und nicht mit erhobenen Zeigefinger denen erklären, was sie zu tun haben. Und das ist ja auch insbesondere in Mittelosteuropa oder auch im Baltikum, werden solche Attitüden ja auch mit einem gewissen Stirnrunzeln wahrgenommen.
Jetzt gibt es ja nicht nur das große Mahnmal, sondern es gibt ganz, ganz viele kleinere Mahnmale. Ich war jetzt vor kurzem noch in Rostock, da war einfach nur eine einzige Stele, die an die Ermordeten in den Konzentrationslagern erinnert. Und es gibt auch diese seit vielen Jahren jetzt auch schon diese Stolpersteininitiative. Und allein in Berlin sind ja tausende Stolpersteine verlegt worden für die rund 56.000 Berliner Juden, die im Holocaust ermordet wurden. Gibt es so eine Art Zusammenarbeit oder ist das eher so eine fruchtbare Konkurrenz zwischen den verschiedenen Erinnerungskulturen, die dadurch zum Ausdruck kommen, dass es so kleine zivilgesellschaftliche Projekte gibt und so große eher staatlich?
Ich finde ja die Vielfalt im Gedenken faszinierend und auch das Holocaust-Mahnmal geht ja auf eine bürgerschaftliche Initiative zurück. Und ich finde, so muss es auch sein. Die Bürgerschaft, das bürgerschaftliche Engagement, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sollen die Träger der Erinnerung sein. Andererseits ist es dann auch staatliche Aufgabe, Erinnerung zu ermöglichen. Ich finde, die Vielfalt des Gedenkens, die Vielfalt der Gedenkformen und auch die Stolpersteine werden ja nicht nur für Jüdinnen und Juden verlegt, sondern mittlerweile auch für die anderen Opfergruppen. Das finde ich eine bemerkenswerte Geschichte. Ich würde mir dann immer wünschen, bei den Stolpersteinen noch etwas mehr über die Menschen zu erfahren. Also ich würde gerne über einen Stein stolpern und dann irgendwo noch mehr Informationen zu dem Menschen dahinter haben. Und es gibt so unterschiedliche Formen von Gedenktafeln, Dauerausstellungen. Und auch Berlin bietet ja eine große Vielfalt auch von größeren Orten des Gedenkens. Das sind meist Täterorte. Aber ich glaube, im Zusammenspiel ist diese vielfältige Erinnerungslandschaft wirklich schon ziemlich einzigartig. Das ist jetzt kein Zeitpunkt, um sich auszuruhen. Wir müssen sie weitergestalten. Aber in der Vielfalt liegt die lebendige Erinnerung.
Du hast das schon gesagt, du möchtest gerne mehr über die Opfer erfahren. Da leistet ihr, glaube ich, sehr viel, indem ihr auch alte Dokumente digitalisiert. Was kannst du uns dazu sagen? Es gibt ja diese Arosen Archives. Was macht ihr da aktuell?
Wir sind natürlich Teil einer großen, man kann Szene nennen wir es, einer sehr vielfältigen Landschaft. Wir arbeiten auch arbeitsteilig. Also du sprachst gerade Bad Arolsen an, die ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten Millionen und Abermillionen Dokumente digitalisiert und ins Internet gestellt haben. Und ich das ist letztlich, was Ahrensen macht, ist auch ein großes virtuelles Denkmal. Und so gibt es verschiedene Einrichtungen in Berlin, vom Jüdischen Museum bis zur Gedenkstätte Deutscher Widerstand, vom Haus der Wannsee-Konferenz bis zur Topographie des Terrors. Es gibt die Ausstellung in Schöneberg, wir waren Nachbarn. Also, und jeder hat so seinen Ansatz. Wir arbeiten natürlich miteinander oder wissen zumindest voneinander. Es gibt keine zentrale Stelle, die das koordiniert, das bedarf es aber auch nicht. Also Erinnerung lebt vor Ort, Erinnerung lebt aber eben auch von der Unterstützung des Landes Berlin durch den Senat, durch den Bund und durch andere. Auch die Adenauer Stiftung ist ja, eine Aufgabe ist ja auch Erinnerung, und diese Vielfalt macht das eben auch lebendig.
Du hattest es schon angesprochen vorhin, dass das Denkmal jetzt auch geschützt wird. In sozialen Medien werden immer wieder Bilder geteilt, wo sich Menschen respektlos oder Videos sogar total respektlos verhalten, das nur als Sportstätte, Picknickstätte und so weiter benutzen. Da fällt einem nichts zu ein, aber es wird auch mutwillig beschädigt. Nimmt diese Art von Respektlosigkeit und auch diese zum Teil politisch motivierten Zerstörungen, nehmen die auch insgesamt zu? Kann man das über die letzten 2 Jahrzehnte, kann man das so ein bisschen beobachten?
Also es war von Anfang an ein lebendiger Ort. Wo Menschen sich aufhalten, ist eben Leben. Und die Menschen sind schon immer sehr unterschiedlich mit diesem Denkmal umgegangen. Ein Kind, was da durchs Stehlenfeld läuft, verhält sich anders als der gebildete, alte, weiße Mann, der weiß, worum es geht. Es steht ja auch kein großes Schild dran, dies ist ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Es gibt zwar ein paar Regeln, die einzuhalten sind, aber bei 19.000 Quadratmetern und 2.700 Stelen, ein nicht Labyrinth, aber doch Gängen, die nicht immer einsichtig sind, muss man auch Dinge tolerieren. Es gibt Dinge, die wir nicht tolerieren. Da schreitet dann unser Sicherheitsdienst ein, beziehungsweise wir holen die Polizei. Aber angesichts auch der Befürchtung, die es im Vorfeld gab, dass dieses Denkmal permanent beschmiert wird, permanent Ort rechter Demonstrationen ist, was auch immer, das ist nicht eingetreten. Das ist die Ausnahme. Und dass natürlich derzeit die Situation eine schwierige ist, da machen wir uns nichts vor. Und alles, wo der Titel Jude oder Jüdisch drin ist, und dieses Denkmal ist ja kein jüdisches Mahnmal, dieses Denkmal ist ein Denkmal der Bundesrepublik Deutschland für die ermordeten Juden, aber das steht im Titel eben Jude, und deswegen haben wir einen erhöhten Sicherheitsaufwand, so wie echte jüdische Einrichtungen auch. Das ist das Trauerspiel, dass in diesem Land auch vor dem 7. Oktober 2023 Synagogen oder jüdische Einrichtungen wie Festungen geschützt werden müssen.
Du hast schon im Vorgespräch gesagt, dass ihr bald nicht mehr nur für 4 Einrichtungen zuständig sein werdet als Stiftung, sondern für eine 5. Einrichtung. Auch aufgrund eines Bundestagsbeschlusses aus dem letzten Jahr, dem 22. Juni. Was kannst du uns da schon drüber verraten?
Ich kann sogar 2 Dinge noch verraten. Das eine ist, der Bundestag hat ein Denkmal für die verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas beschlossen, eine kleine Opfergruppe zahlenmäßig, aber die einzige Religionsgemeinschaft, die von Anfang an im Widerstand gewesen ist, die von Anfang an den Hitlergruß abgelehnt hat, die den Wehrdienst verweigert hat und dafür den Tod in den Kauf genommen hat. Eine Opfergruppe, die es wirklich verdient hat. Wir hoffen, dass wir dieses Mahnmal im nächsten oder übernächsten Jahr einweihen werden. Aber vor wenigen Wochen haben wir einem anderen Bundestagsbeschluss entsprochen, nämlich vom Februar 2020. Da hat der Deutsche Bundestag die sogenannten asozialen und Berufsverbrecher als Opfer anerkannt und rehabilitiert und uns den Auftrag gegeben, eine große Wanderausstellung zu diesem Thema zu konzipieren. Die ist gerade eröffnet worden und noch bis Ende Januar in der Cora Berliner Straße 2 direkt am Holocaust-Mahnmal zu sehen, unter dem Titel Die Verleugneten. Und das trifft ja nicht nur eigentlich für diese beiden Opfergruppen zu. Viele der Opfer sind lange verdrängt, lange vergessen, lange verleugnet worden. Daran werden im Zweifelsfalle auch Denkmäler nichts ändern. Aber Denkmäler sind dann doch im besten Sinne Steine des Anstoßes, nachzudenken.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort und zwei sehr, sehr gute Nachrichten für eure Arbeit und auch für die Menschen, die sich ernsthaft mit diesen Themen beschäftigen möchten. Vielen Dank, lieber Uwe, für das sehr, sehr spannende Gespräch über die letzten Jahrzehnte und die wertvolle Arbeit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas oder kurz gesagt Holocaust-Mahnmal. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier dabei warst im Podcast Menschenrechte nachgefragt.
Es war mir eine Ehre. Dankeschön.
Danke.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.